glaube, ich habe so meinen inneren deutschen Spießer auf jeden Fall sehr kennengelernt über die Rolle. Und der ist definitiv vorhanden.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich habe gerade noch einen Schluck getrunken und Micha hat es mir nachgetan. Bist du durch? Kann ich anfangen? Ja, ist gut?
Ich habe mir gerade nochmal eingegossen, also es müsste jetzt reichen zumindest für fünf Minuten.
Für fünf Minuten, dann reden wir nochmal drüber. Micha, ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich gerne mit dir reden möchte. Das ist ja immer so meine psychologische Aufarbeitungsplattform hier. Ja,
das ist, genau. All You Can Stream ist Therapie für dich. Das wissen wir alle.
Absolut. Alle zwei Wochen kann ich hier meine Probleme einmal publik machen. Nein, es ist kein Problem, sondern ich frage mich, wie das bei dir so ist. Wenn du einen Film schaust, wenn du abends auf der Couch sitzt und dir erstmal irgendwas zu Gemüte führst, wie geht dir das? Kannst du das mit jemandem schauen, der zwischendurch redet? Der zwischendurch Fragen stellt, der das durchdiskutiert, was da gerade zu sehen ist. Hast du da ein Problem mit oder hast du es nicht? Weil, ich tue das nicht. Also, wenn einer durchquatscht die ganze Zeit.
Also durchquatschen doch ist ein Problem. Und ich habe insofern kein Problem, wenn ich Pause mache. Dann können wir reden. Aber ich mache das manchmal auch demonstrativ. Manchmal nervt das, glaube ich, auch schon meine Mitgucker, weil ich dann von mir aus kannst du gerne irgendwas sagen. Dann mache ich Pause, mache Rücklauf 10 Sekunden. Das können wir gerne so weiterziehen. Nee, ich habe es tatsächlich, um mal ganz ehrlich zu antworten, ich habe es schon gerne ruhig und ich möchte gerne alles verstehen.
Ja, okay.
Und das beißt sich manchmal mit Gesprächen.
Das finde ich ganz spannend, weil es kommt immer darauf an, wenn du damals schon zu Schulzeiten oder wenn du mit neuen Leuten Filme geguckt hast, weißt du, und dann ist das erstmal so ein Rantasten, wie gucken die Filme?
Ja.
Sind die drauf aus, sich wirklich auszutauschen über das, was du da siehst, oder sind die irgendwie gewillt, das wirklich zu genießen? Und ich bin so ein bisschen wie du. Ich mag das auch nicht, wenn durchgequatscht wird, aber ich könnte da manchmal wirklich, wenn du dann die Hälfte nicht mitbekommst oder so, also ich hasse das.
Es ist ja auch nicht so, dass die ganze Zeit was passiert oder die ganze Zeit spannende Dialoge stattfinden. Insofern kann man ja auch so ein bisschen abpassen, wann gerade mal Stille ist oder sowas oder mal irgendwie ein Szenenwechsel, dann kann man natürlich auch mal was sagen oder so. Aber ich im Zweifelsfall möchte ich lieber das verstehen, was sich die Filmemacher und Serienmacher da Jahre oder Monate lang überlegt haben, als den Einwurf meines Nebenmanns oder meiner Nebenfrau.
Das stimmt. Manchmal bin ich aber selber in der Position, dass ich irgendwas nicht verstehe und dann eine Frage stelle.
Das ist ja was ganz anderes, wenn man selber was sagen möchte oder was.
Das ist dann aber dann ist mein Freund auch so, der drückt dann auch auf Pause und der wartet dann mal, der wartet dann, dass ich diese Frage gestellt habe. Und da fühle ich mich dann immer ganz schlecht, dass ich dann erstmal eine Frage, weißt du, dann bist du auf einmal
es
in der Gegenposition.
Es könnte sein, dass er sich diesen Effekt erhofft.
Ja, vielleicht.
Sag ich mal aus eigener Erfahrung.
Damit ich einfach dauerhaft die Klappe halte. Ja, vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht. Aber nee, also ich mag es
auch. Männer können sehr subtil sein.
Ja, Zurückspulen. Ja. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber
aggressives Zurückspulen, ja.
Ja, damit du dann nicht nochmal anfängst. Ja gut, nee, aber dann sind wir da relativ einer Meinung, bis auf diese Momente, wo ich eben in die Gegenseite rutsche. Das ist dann auch immer ein bisschen problematisch. Aber naja, lassen wir das. Wir hoffen, dass ihr bei den Themen, die wir heute dabei haben, keine Fragen habt, beziehungsweise nicht auf Pause drücken müsst. Micha, du stellst das Programm gleich vor, aber erstmal von mir natürlich wie immer. Der Aufruf an euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, wo ich natürlich von ausgehe, aber es gibt ja immer noch Leute, die neu dazukommen, deshalb geht jetzt an euch der Aufruf raus, folgt uns gerne bei irgendeiner Podcast-Plattform, lasst ein Like da, drückt auf Folgen, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint und folgt uns natürlich gerne auch auf Instagram, da sind wir verfügbar unter allyoucanstream_podcast. So, Micha, und jetzt deine Bühne, bitte.
Wir haben als erstes Thema Almania, die zweite Staffel. Das heißt also, der Mediathekenhit der ARD geht weiter. Serie von und mit Phil Laudi. Ihr habt ihn gerade schon im Teaser gehört. Und das verrät euch auch, dass wir ihn im Interview haben. Und hat sehr spannende Sachen tatsächlich zur zweiten Staffel erzählt. Wir haben als nächstes Thema Infinity, eine Science-Fiction-Serie, in der die ISS verschwindet. oder vielleicht doch nicht. Melanie weiß Näheres. Der Fall Gypsy Rose Blanchard ist ein True-Crime-Fall, jetzt zu einer Doku-Serie geworden. Und ich finde, den hätten sich selbst hochbezahlte Hollywood-Autoren nicht besser ausdenken können. Und zu guter Letzt haben wir Them, The Scare, eine neue Horrorserie, beziehungsweise, ja, eine neue Horrorserie trifft es nicht ganz, weil es schon die zweite Staffel, aber es ist eine Anthologieserie, das heißt neues Personal, neuer Fall, neues Setting. Und diesmal geht es um ein sehr düsteres Kapitel der jüngeren US-Geschichte. Es geht nämlich um das Jahr 1991 in Los Angeles. Und ich weiß natürlich auch, dass nicht jeder alle Streaming-Anbieter im Abo hat. Insofern schaut doch mal bitte in eurer Podcast-Plattform, ob ihr auch Kapitel anwählen könnt, weil wir haben tatsächlich Kapitel angelegt. Insofern könnt ihr auch Sachen skippen, wo ihr wisst, von wegen, ja, Horror ist jetzt gar nicht meins oder ich möchte direkt zu einem Thema. Also einfach mal schauen, was ihr da direkt anwählen könnt.
Lieber Micha, weißt du, woran ich immer merke, dass ich alt werde?
Nee.
Es sind die Momente, wenn ich an Schülern vorbeigehe und die sprechen höre und ich merke, dass dieser Jugendslang, der da gerade irgendwie verwendet wird, etwas ist, was ich nicht mehr verstehe, dass ich daraus gewachsen bin.
Kann ich verstehen. Ich habe natürlich den Startvorteil, weil ich zwei Schüler bei mir mit im Haushalt leben habe, denen ich familiär verbunden bin. Insofern bin ich da immer ein bisschen up to date, obwohl das wahrscheinlich auch schon das falsche Wort ist. Ich bin am Puls der Zeit. Ich weiß, was die jungen Menschen denken und sagen. Und weiß nicht, dass ich es immer verstehe.
Na gut, dann kannst du vielleicht mal übersetzen, wenn ich eine Frage haben sollte.
Ich tue mein Bestes.
Wie ich jetzt dazu komme, ist, wir sprechen als nächstes über Almanya, Staffel 2, ab dem 19.04. in der ARD-Mediathek verfügbar. Es sind 8 Folgen. Du hast mit dem Hauptdarsteller gesprochen, wie du schon angeteasert hast. Kannst du erstmal für alle Leute, die, so wie ich, die erste Staffel nicht gesehen haben, einmal anteasern, um was geht es denn überhaupt?
Es geht um den jungen Lehrer Frank Stimpel, eben gespielt von Phil Laude. Und ja, Frank ist regelbesessen, er ist verklemmt, humorlos. Er ist mit anderen Worten ein typischer Allmann. Das ist ja so ein geflügeltes Wort mittlerweile geworden. Zumindest in den Augen seiner Schüler ist er das. Denn Frank arbeitet an einer Brennpunktschule mit sehr hohem Migrationsanteil. Und da prallen natürlich wirklich zwei Welten aufeinander. Und jetzt in Staffel 2, Frank Stimpel ist endlich am Ziel. Das war schon sein großes Ziel, ist endlich verbeamtet. Und ist aber auch ein sehr engagierter Lehrer. Das heißt, er hat tatsächlich das große Ziel sich gesetzt, dass alle Schüler seiner Klasse die mittlere Reife schaffen sollen. Und da hat er sich einiges vorgenommen.
Wie ist denn das dargestellt? Also ich muss jetzt so ein bisschen immer an, es klingt doof, aber ich muss immer so ein bisschen an Fuck You Goethe denken. Das waren so diese Schulfilme, die damals eine Rolle gespielt haben, als ich jung war, in Anführungsstrichen. Ja. Das war ja schon sehr drüber. Wie realistisch oder wie drüber ist denn das jetzt in dem Fall? Wie sind die Schulsituationen da einzuordnen?
Fuck you Goethe ist eine ganz gute Hausnummer, weil das tatsächlich auch bei mir so die erste Assoziation war. Also ich weiß nicht, ob Phil Laude tatsächlich das rangeführt hat, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch im Hinterkopf war. Es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Fuck you Goethe, aus den Fuck you Goethe-Filmen und Stromberg. Ah. Weil du auch dort ein bisschen, also bei Almanya, so ein bisschen mit diesem Mockumentary-Genre spielst. Du hast dann halt auch immer so das Gefühl, ohne dass das jetzt wirklich richtig thematisiert wird, aber so eine Art, die Kamera ist immer da dabei. Und es ist so ein bisschen beiläufiger als bei Stromberg, eher so wie bei Modern Family, dass du fragst dich jetzt nicht von wegen, warum sind die jetzt in diesem Raum, wo nur die beiden Leute da sind, aber du hast halt auch diese Confessionals, was ja auch schon so ein Stilmittel ist. Also zwischen den Szenen hast du dann Sequenzen, wo Leute dann gerade nochmal die Szene erklären oder dann direkt in die Kamera sprechen, als ob sie mit einem Doku-Filmer gerade über das Geschehene sprechen. Also das ist dann tatsächlich auch eine Sache, die bei Stromberg verwendet wurde.
Also dieses Talking-Head-Prinzip, wie man es...
Genau.
Okay, genau. Okay. Ja, okay, dann habe ich es. Wie ist denn das mit den Darstellern? Also Phil Laude hast du gerade schon angesprochen. Sind das dann tatsächlich Jungstars, auf die da gesetzt wird? Weil es sind ja alles totale, es müssen ja junge Leute sein, wenn du diese Schulsituation eben generieren möchtest.
Es müssen junge Leute sein, genau. Und das sind dann größtenteils Unbekannte. Und du hast natürlich bei den Lehrern und auch bei den Erwachsenen dann halt dann doch mal bekannte Gesichter. Aber die jungen Darsteller sind tatsächlich auch in doppelter Hinsicht wichtig. Da hatte ich auch mit Phil Laude drüber gesprochen, was wir gleich noch hören werden. Er ist ja jetzt auch schon Mitte 30, ne? Also ganz spannende Geschichte, ja auch als YouTuber groß geworden. Aber du entfernst dich natürlich immer mehr von den wichtigen Figuren da, ne? Und wie du dann eben, du hast es gerade schon gesagt, ne, von wegen dann die richtige Jugendsprache triffst, dann als Mit-30er ist halt auch nicht ohne. Insofern sind die dann auch mal so ein Korrektiv, dass sie sagen, lest den Dialog bitte nur wirklich, wenn er für euch okay ist, oder gebt dem gerne nochmal irgendwie einen Spin, euren eigenen Spin, oder sagt uns Bescheid, wenn wir da völligen Müll sagen oder aufschreiben.
Ich finde das spannend, weil er als YouTuber, er war ja quasi immer das Sprachrohr damals zur jungen Generation, so YouTuber der ersten Stunde dann ja auch so ein bisschen. Und jetzt ist er auf einmal in so einer Position, wo er dann den Lehrer spielt. Also was ist passiert? Wie nimmt man das denn auch selber wahr, dass man auf einmal so viel älter geworden ist? Irgendwie finde ich faszinierend.
Ja. Also ich glaube, er hat günstigere Voraussetzungen als viele andere, eben dadurch, dass er schon länger macht und da auch sehr, sehr nah an der Jugendkultur dran ist. Aber es ist ja natürlich so der Lauf der Zeit, ne, dass du halt dann eben immer ein Stückchen weiter weg bist von den Leuten. Ne? Und viele Szenen, also klar, dieser Frank Stimpel ist die Hauptfigur, aber du hast natürlich auch viele Interaktionen, wo er nicht dabei ist. Du hast dann viele Szenen wo die Schüler unter sich sind und über ganz alltägliche Schülerprobleme sprechen.
Sprechen ist ein gutes Stichwort. Du hast mit Phil Laude gesprochen. Magst du da nochmal einen Ausblick geben, worüber ihr euch unterhalten habt, was dieses Interview dir letztlich mitgegeben hat?
Ja, also das, was du gerade schon angesprochen hast, fand ich sehr spannend, von wegen, wie geht man daran, das authentisch zu schreiben, weil er dann ja auch mit dem Writers Room sich überlegt, wie sprechen die jungen Leute, was bewegt die? Dann habe ich ihn gefragt, wie sehr die Figur dieses Spießers, die er sich ja auch selber ausgedacht hat, wie nah ist die eigentlich am echten Phil Laude dran? Und ich habe ihn gefragt, was kann eigentlich die ARD von YouTube lernen?
Das mag ich.
Er kennt ja jetzt beide Welten. Er war ja bei Waititi Comedy Ensemble richtig groß geworden, hat ja immer noch Millionen Follower auf Social Media und wie gesagt, hat jetzt Einblick auch in dieses Konstrukt ARD, was, glaube ich, ein bisschen anders funktioniert.
Wir dürfen gespannt sein. Dann hören wir jetzt mal rein in dein Interview mit Phil Laude.
Hallo Phil Laude und willkommen bei All You Can Stream.
Hallo Micha, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Deine Figur, Frank Stimpel, ist Lehrer und ist sehr pedantisch, manchmal naiv und auch ziemlich verkrampft. Hat also gar nichts mit dem Phil Laude zu tun. Oder etwa doch?
schön gesagt, aber doch auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe so meinen inneren deutschen Spießer auf jeden Fall sehr kennengelernt über die Rolle. Und der ist definitiv vorhanden. Und mehr, als ich am Anfang dachte. Also ich dachte auch, weil, keine Ahnung, ich war in meiner Jugend so Skater und irgendwie, keine Ahnung, und Künstler und nicht unverpeilt und nicht pünktlich und so. Aber ich habe dann auch so gemerkt, mich stört das auch immer selber, wenn ich nicht pünktlich bin. Also es gibt so einen inneren Frank Stimpel, der dann sagt, ja, dann hättest du jetzt aber pünktlich sein müssen. Ja, und dann entdeckt man so immer mehr, wenn man sich damit beschäftigt, halt so seine eigenen kleinen Ticks, ne? Also ich gucke beim Saunieren auch extrem genau drauf, dass das Handtuch immer zwischen Körper und Holz ist und dass alles still ist, ist mir auch super wichtig und so. Und tatsächlich, ich glaube, ich lasse es nur manchmal nicht so raushängen wie andere. Also ich bin vielleicht nicht der, der dann laut sagt, Leute, Handtuch, Handtuch und Ruhe bitte. Aber ich bin denen immer dankbar, die es machen.
Du hast denn Frieden gemacht mit dem inneren Stimpel sozusagen?
Ja, also ich mag schon auch. Ich mag Regeln, glaube ich, auch gern. Ich habe am Anfang meiner Comedy-Karriere als erstes ein Buch gelesen. Das hieß, glaube ich, How to be funny even if you're not. Und das sind halt Humorregeln, an die ich mich bis heute halte.
Das ist schon sehr deutsch. Ne? Also den muss man vielleicht noch erklären für die Leute, die es halt noch nicht so gehört haben. Almania bezieht sich ja auf den Allmann, den vielbeschworenen. Hattest du denn einen Lehrer wie ihn oder eine Lehrerin?
Ja, mein Papa. Ja, ich glaube, den habe ich schon auch immer so ein bisschen nachgemacht, auch in der Rolle. Und ansonsten ist es auch viel, glaube ich, viel von den Sketchen kommt ganz viel einfach so aus dem Alltag, den man hier halt so lebt. Also wenn man einmal so im deutschen Straßenverkehr oder im öffentlichen Verkehr einfach unterwegs ist, dann kriegst du das halt alles mit. Dann kriegst du die Leute mit, die irgendwie mit so einer gelben Warnweste, wo hinten drauf steht 1,5 Meter Abstand halten, die Fahrradwege verteidigen. Und allein schon diese Betonung von, wenn man so einmal dieses Hallo, Fahrradweg, so einmal gehört hat, finde, man kriegt einfach sehr viel, schnappt sehr viel auf, wenn man in Deutschland lebt. Also finde ich so kleine Sachen, die halt irgendwie doch ein bisschen wir sind.
Wie hat denn dein Vater reagiert, nachdem du ihm praktisch ein serienmäßigen Denkmal dann gesetzt hast?
Ja, mein Papa ist leider verstorben, als ich 16 war, deswegen konnte er da jetzt nicht mehr so drauf reagieren. Nee, das ist auch gar nicht so bekannt. Also das habe ich, glaube ich, erst einmal erzählt im Podcast mit Matze. Aber der hat meine Sachen schon damals, also der hat Waititi schon mitbekommen und die Anfänge von meiner Comedy-Karriere und das hat er immer total gefeiert. Also ich glaube, er konnte sehr viel lachen, auch sehr viel über sich selber lachen. Und deswegen, glaube ich, hätte er das total abgefeiert. Und da kommt, glaube ich, auch viel her. So von meinem Papa, der war ein sehr humorvoller Mensch auch. Und halt so dieses gemeinsam, wir haben auch immer zusammen Austin Powers, Schuh des Manitou. Das waren schon so die Filme, die wir halt damals auch gemeinsam geguckt haben und uns einfach gemeinsam totgelacht haben und sowas. Liebe ich tatsächlich bis heute.
Also okay, die Anregungen für Frank Stimpel kommen aus der U-Bahn oder aus dem Straßenverkehr. Wie sieht's denn tatsächlich mit den Schülern aus? Weil das ist ja schon ein bisschen schwieriger zu recherchieren.
Ja, das war auch so ein Moment, den wir im Writers Room hatten, wo wir dann irgendwann so dachten, ey Leute, wir machen gerade eine Schulserie über eine Schule mit 90% Migration, auf der keiner von uns war und auch keiner von uns ist Lehrer und keiner von uns ist mehr Schüler. Wir haben vielleicht ein Problem hier. Und dann habe ich eine Freundin oder eine Bekannte von mir, die hat mal mich zu so einer Brennpunktschule mitgenommen, dass ich da so erzähle, wie es halt ist, YouTuber zu sein. Und die habe ich dann angerufen und die meinte, ja klar, komm vorbei und schau dir das an. Und dann haben wir halt diese Schule besucht als erstes. Und tatsächlich auch viele Sachen, die so in den Pilotfolgen, gibt es diesen einen Dialog, wo, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es in der Serie war, ich glaube, da fragt Frank Stimpel auch, was macht einen guten Lehrer für euch aus? Und die Schüler sagen, dass er herzvoll ist. Ja. Und der Dialog war genauso an dieser Schule. Also wir haben halt einfach genau das gefragt und haben halt die Schüler interviewt. Und da ist natürlich viel Input gekommen. Dann haben wir die Lissi, also meine Freundin, die dort Lehrerin ist, auch einfach in Writers Room mit reingeholt und sehr viel Input geholt. Und dann sind natürlich die Schauspieler von den Schülern einfach auch ein sehr guter Inputgeber. Also wir sagen denen halt auch immer, sagt es bitte auf keinen Fall, so wie wir das da reingeschrieben haben. Wenn es cringe ist, dann sagt es anders. Okay. Sagt es in euren Worten und fragen die halt auch immer.
So eine Kontrollinstanz tatsächlich nochmal für euch, ja auch ganz gut eigentlich.
Genau, und dann machen wir auch so Sachen, dass wir halt, bevor wir im Writers Room anfangen, einfach den Cast auch interviewt haben, was halt Geschichten sind, die sie beschäftigen oder lustige Schulgeschichten von ihnen und versuchen das halt einfließen zu lassen. Und dann haben wir noch einen riesen Vorteil, es hat sich einfach auch nicht viel getan im Schulsystem.
Endlich hat es mal einen Vorteil, ja, diese Beständigkeit.
Genau. Heißt, viele Stories sind halt einfach immer noch haargenau dieselben wie damals. Zeitlos.
Sehr schön. Ja. Wenigstens dafür ist es gut. Du hast ganz früh schon riesigen Erfolg bei YouTube gehabt. Würdest du sagen, dass YouTuber, wenn man sie jetzt mal so bezeichnen wollte, immer noch unterschätzt werden, wenn es um den Sprung dann geht, in das eher klassische Seriengeschäft oder ins klassische Fernsehen zu kommen?
Ich glaube total. Also ich glaube, wie mit allen bilden sich halt so Klischees raus und die Klischees über YouTuber sind eher nicht so positiv, gerade was dann eben halt Inhalte angeht. Also es wird immer so sehr so gesehen, als geht es da eben nicht mehr um Inhalt, nur noch um Content, nur noch um Klicks und Reichweite und das, was am meisten zieht und so. Aber es ist ja einfach nur eine Plattform, wo jeder machen kann, was er möchte und es gibt halt eine totale Range. Also klar gibt es den Klischee-YouTuber, der nur den nächsten Klick hinterherjagt. Und es gibt, glaube ich, auch viele Serienprojekte, die dann eher quasi so, ja, mal den Hype mitnehmen sind. Und das war es schon so ein bisschen, oder das sind, glaube ich, die Mühlen, gegen die wir ein bisschen ankämpfen, den Leuten halt klar zu machen, dass Almania halt wirklich ein Herzblutprojekt ist und halt nicht die nächste YouTuber-Serie. Und ja, das spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle in der Wahrnehmung. Muss man ein bisschen gegen anarbeiten.
Du bist jetzt praktisch umgestiegen vom eher, so stelle ich mir das vor, eher vom selbstbestimmten YouTuber in so eine öffentlich-rechtliche Anstalt tatsächlich mit der ARD. Wie war der Umstieg und was könnte denn tatsächlich die ARD von YouTube lernen?
Also auf jeden Fall ist es eine Herausforderung und ganz viel funktioniert anders und das muss man irgendwie lernen. Und ich glaube, was die ARD von uns am meisten lernen kann, ist halt so dieses Schnelllebige auch. Also dass Sachen teilweise schnell entschieden werden müssen. Ich meine, eine Sache war zum Beispiel, es ist eine Schulserie und unsere Schülerdarsteller werden natürlich älter. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, halt auch schnell weiterzumachen. Und nach den Pilotfolgen war meiner Meinung nach total schnell klar, dass das Ding funktioniert. Also alle wir haben total viel positives Feedback bekommen, die Zahlen waren gut. Und dann war es aber sehr schwierig, in den öffentlich-rechtlichen Strukturen halt schnell weiterzumachen, bis dann alles genehmigt war und so. Und dann hat es tatsächlich sehr lang gedauert von den Pilotfolgen bis zur ersten Staffel. Auf der anderen Seite, von der ersten zur zweiten Staffel ging es jetzt auch wirklich total schnell. Und ich habe dir auch vorher erzählt, dass wir schon an der dritten Staffel schreiben. Also das Schöne ist halt, die Leute, mit denen wir dort arbeiten, du kannst halt wirklich einfach mit allen reden und wir sagen das denen halt auch, dass das total wichtig ist, dass wir schnell sind auch mit der Serie und da ist schon viel Verständnis da und glaube ich auch viel mittlerweile auch der Wunsch bei den Öffentlich-Rechtlichen und ja, ich glaube, deswegen funktioniert es gut. Wir sagen denen halt, was uns nervt.
Staffel 3 hast du gerade schon angesprochen, also ist da schon grünes Licht gegeben? Wird das auf alle Fälle stattfinden?
Ich glaube offiziell nicht.
Jetzt schon.
Genau, aber wir arbeiten schaffen. Auf jeden Fall schon dran. Ja, und natürlich, es hängt auch immer mit den Zahlen und so zusammen. Mhm. Aber auch da sehe ich einfach auch sehr, sehr positiv. Also ich habe da ein sehr gutes Gefühl und ich persönlich will weitermachen und habe voll Bock auch auf Staffel 3, deswegen. Ja.
Wie geht's denn dir von abseits, jetzt mal abseits der dritten Staffel von Almania, wie geht's bei dir denn weiter? Gibt's auch Pläne, tatsächlich auch mal in Richtung Drama zu gehen? Oder würdest du sagen, Comedy ist wirklich jetzt das, der Bereich, wo du auch weitermachen willst, serienmäßig?
Also ich habe mal in einem, was war denn das, so ein Krimi, eine echt krass dramatische Rolle gespielt, die mich dann beim Spielen auch echt runtergezogen hat. Und dann habe ich da nochmal auch so in den Gesprächen mit den anderen Schauspielern gemerkt, was für ein Privileg das ist, wenn du Comedy machen kannst. Aber andererseits ist es schon auch eine Herausforderung, die ich vielleicht irgendwann mal gerne angehen würde. Also ich finde das total, also ich bin definitiv nicht privat so lustig, wie man mich, glaube ich, wahrnimmt, wenn man nur meine Sketche kennt. Und manchmal hätte ich schon Lust, auch noch mehr davon zu erzählen, aber ja, eins nach dem anderen.
Phil Laude, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
Melanie, ich habe einen neuen Trend entdeckt.
Na, hau raus.
Serien über die ISS liegen, glaube ich, voll im Trend.
Ja.
Wir haben jetzt innerhalb weniger Wochen 3 Serien tatsächlich gehabt, ne, wo die internationale Space Station eine Rolle spielt. Wir hatten Constellation bei Apple TV Plus, wir hatten Das Signal, hatten wir auch drüber gesprochen, Florian David Witz, hattest du ja auch vorgestellt. Und nun die dritte Serie, Infinity. 6 Episoden ab sofort in der ZDF Mediathek zu sehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also eine belgisch-französische Produktion, dann kam die sogar noch, wurde die noch vor diesen beiden genannten angegangen.
Ja, Das stimmt. Die ist tatsächlich vorher produziert worden. Absurderweise kommt sie jetzt hier deutlich später raus. Aber ja, also die ist vorher produziert worden, da hast du recht. Ja,
also keine Kopie und nicht inspiriert. Insofern haben wir das Original tatsächlich. Worum geht's denn in Infinity?
wie du schon gesagt hast, die ISS spielt eine große Rolle. Und zwar, sie stößt zusammen mit einem Raumtransporter und es ist ganz, ganz großes Chaos im Weltall. Also wir haben erstmal ganz viel Schutt durch die Gegend fliegen. Und die große Frage, die dann im Raum steht, ist natürlich, haben die Astronauten, die dort oben waren, überlebt oder haben sie eben nicht überlebt? Und dementsprechend herrscht großes Misstrauen bei den Delegationen der Raumfahrtzentren, die eben auf der Erde sind. Und wir haben eine junge Astronautin, die besonders besorgt ist, weil sie nämlich eigentlich auf die ISS hätte fliegen sollen, aufgrund von Panikattacken, aber zurückgetreten ist oder zurückgetreten wurde, kann man auch sagen. Und ihr Nachfolger jetzt, mit dem sie auch noch eine Affäre hatte, jetzt da oben ist. Und sie ist der festen Überzeugung, er lebt. Dagegen spricht aber die Tatsache, dass auf der Erde seltsamerweise Leichen gefunden werden, ohne Kopf, mit Wachs überzogen. Und eine Leiche davon stimmt zu über 90% mit der DNA dieses Astronauten zusammen. Und jetzt stellt man sich die Frage, ist es möglich, dass er an zwei Orten gleichzeitig ist, im All und auf der Erde? Kann das sein? Kann das nicht sein? Ein großes Rätsel, was da aufgemacht wird.
Okay, also dann ist es nicht nur eine Science-Fiction-Serie, sondern dann eher Mystery, würdest du sagen?
Also ich glaube, die Filmemacher haben sogar gesagt, dass sie das Genre Krimi in den Fokus stellen, aber natürlich hat es auch Elemente eben von Mystery und Science Fiction, also es spielt so ein bisschen mit den Genres, es ist alles ein wenig mit drin.
Aber mal abgesehen von diesen doppelten Astronauten, ist es schon eine Sache, die eher verwurzelt ist, also spielt jetzt nicht irgendwie in der Zukunft, sondern soll schon unsere Gegenwart sein, was jetzt die Technologie betrifft und sowas.
Ja, also genau genommen ist es, glaube ich, angesiedelt so ums Jahr 2020, 2021, was dann auch ungefähr mit dem Drehzeitraum irgendwie einhergehen könnte. Und genau, also dementsprechend ist es da zu dem Zeitpunkt in der Gegenwart angesiedelt.
Ich habe jetzt erste Szenen sehen können. Du hast natürlich schon deutlich mehr geguckt. Das sah erstmal ziemlich spannend aus von der Location. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wo tatsächlich gedreht wurde?
Also sie haben zum Großteil in der kasachischen Steppe gedreht. Ein Großteil spielt eben auch in der Wüste, wo du dann eben siehst, dass Sachen irgendwie nochmal runterkommen oder sowas. Und die Innenaufnahmen, das fand ich von dem Aspekt hier auch total interessant, wurden in der Ukraine umgesetzt. Wo wir natürlich den Punkt haben, dass zu dem Zeitpunkt noch kein Krieg geherrscht hat. Da war das noch möglich und dementsprechend wäre das heute wahrscheinlich keine Option mehr gewesen. Aber da haben sie auch sehr, sehr viel gedreht, ja.
Wird denn Kasachstan dann auch, ist das dann nur der Drehort oder auch der Spielort?
Nee, das ist auch der Spielort. Wir haben ganz, ganz viele Szenen, die an der Grenze spielen, auch zwischen russischem und kasachischem Gelände. Und das auch das ganze Szenario drumherum. Also wo kommen die jeweiligen Astronauten her? Wie weit haben eben die Amerikaner, die Chinesen, die Franzosen, die Russen auf diesen ganzen Kosmos, Astronauten, all ISS eben Einfluss, wird da sehr intensiv ausdiskutiert. Ja, also auch die Nationalitäten spielen da eine ganz, ganz große Rolle.
Wie viel davon spielt denn tatsächlich dann auch im Weltraum oder wie viel sieht man auch von der ISS und könnte man tatsächlich dann auch so die Science-Fiction-Effekte bewerten?
Also ich habe 2,5 Folgen bisher gesehen, also mehr habe ich auch noch nicht schauen können, aber da spielt einiges im Weltraum. Insbesondere in der ersten Folge hast du natürlich diese Kollision, die du siehst, wo dann alle Teile irgendwo in die Gegend fliegen. Das ist schon eindrucksvoll gemacht. Und dann hast du auch immer wieder Momente, wo zum Beispiel Lichteffekte von der ISS an die Erde gesendet werden, wo du dann wirklich nur die Umrisse siehst. Das haben die schon eindrucksvoll gelöst. Das kann sich sehen lassen. Anders, also ich glaube, der Fokus für mich persönlich lag tatsächlich auf der Optik und weniger auf den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist sehr, sehr deutlich geworden.
Du hattest ja vor ein paar Wochen auch das Signal gesehen. Und ich hatte es ja schon erwähnt, dass es ein, zumindest grob, wenn man es mal so liest, ein ähnliches Thema verfolgt. Was ist denn nun besser, wenn man jetzt mal die beiden Sachen nebeneinander legt? Oder ist es überhaupt ein unfairer Vergleich?
Nee, unfair kann man nicht sagen, weil da wirklich zu viele Parallelen vorhanden sind. Ich glaube, das Genre ist ein entscheidender Punkt. Also klar spielt das Signal auch mit dem Genre Mystery. Aber in diesem Fall ist jetzt auch das Prinzip des Krimis eben mit den Leichen noch ein Punkt, den du mit reinnehmen musst. Und was anders ist, wie ich eben schon gesagt habe, ist dieser zwischenmenschliche Aspekt. Weil bei Das Signal ist ja ein großer Fokus gelegt auf diese Beziehung zwischen Vater und Tochter. Also Florian David Fitz mit seiner Tochter, die nicht hören kann, die er dementsprechend auch an die Welt so ein bisschen heranführen muss. Das ist hier weniger der Fall. Da geht es mehr darum, dass du wirklich diese Krimi-Elemente mit drin hast und eine systematische Aufklärung irgendwie vonstatten geht, was diese Leichen eigentlich bedeuten. Und es sind zum Beispiel in diesen Leichen auch eben entsprechend Mikrochips drin, damit die zugeordnet werden können, die Astronauten, auf denen auch weitere Informationen sind. Und dann geht so eine Jagd nach diesen Mikrochips los. Also das ist wirklich spannend gemacht. Und wie gesagt, also es liegt weniger der Fokus auf der zwischenmenschlichen Interaktion als vielmehr auf der Optik und der Atmosphäre, die da kreiert wird.
Hast du eine Erklärung dafür, warum jetzt gerade diese Serien so boomen oder warum das Thema so angesagt ist? Das ist ja schon auffällig.
Ja, es ist auffällig. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also vielleicht hat man festgestellt, dass da, gut, wie lange ist jetzt Interstellar? Ja, auch schon 10 Jahre, ne? Also kann man nicht sagen, dass das damit irgendwie zusammenhängt. Aber ich habe so den Eindruck, dass wenn erstmal eine Produktion zu einem Thema läuft, dass sich die Produktionen zu dieser Thematik häufen. Ich musste jetzt an Sissi denken. Da kam ja auch ewig lange gar nichts, also bei Kaiserin Elisabeth von Österreich. Und dann kam eine Produktion nach der anderen. Also 2, 3 Kinofilme, 2 Serien. Das hat sich dann auch total gestapelt, wo du gedacht hast, wo kommt denn dieser Hype auf einmal her? Und ein ähnliches Prinzip ist das jetzt ja auch.
Wobei bei Sissi war das zumindest mein Eindruck, dass das auch so ein bisschen mit dem Mega-Erfolg von Bridgerton zusammenhängen.
Ach, meinst du?
Also zumindest in meiner Wahrnehmung, also zeitlich gab es ja zumindest einen Zusammenhang. Also klar, die beiden Sachen sind jetzt sehr, sehr unterschiedlich, ne? Aber dass du das Gefühl hattest, okay, Produzenten merken, diese Kostümdramen aus dem 19. Jahrhundert irgendwie funktionieren immer noch, wenn man es irgendwie frisch und neu erzählt, aus einer neuen Perspektive.
Kannst du recht haben, aber ich glaube, dass das vom Zeitraum her so nah aneinander lag, dass diese Sissy-Produktion schon in Gange waren, als Bridgerton gerade rausgekommen ist. Also die müssen da schon mitten in der Produktion gewesen sein und das Drehbuch muss auch schon extrem weit fortgeschritten sein. Vielleicht haben sie dann irgendwie leichte Abnehmer gefunden oder so. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Also ich vermag das nicht zu beurteilen.
Bis wir Sissy in Space sehen, dauert es vielleicht noch ein bisschen, aber in der Zwischenzeit könnt ihr Infinity schauen, denn alle 6 Folgen sind in der ZDF Mediathek verfügbar. Ich habe es ja an dieser Stelle schon mehrmals gesagt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ich bin kein riesiger True-Crime-Fan. Aber diesen Fall, um den es jetzt geht, den habe ich wirklich verfolgt und war total fasziniert davon, weil er so ausgedacht klingt. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wie so ein Hollywood-Film, aber tatsächlich passiert ist. Der Fall heißt der Fall Gypsy Rose Blanchard und genauso heißt jetzt auch eine Doku-Reihe, die bei Wow verfügbar ist, 6 Folgen hat. Melanie, ich weiß gar nicht, ob es dir ähnlich geht. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du erstmal unseren Zuhörern verraten, worum es überhaupt geht.
Ja, sehr gerne. Und ich kann tatsächlich direkt vorwegschieben, dass es mir ähnlich geht. Ich habe das noch nicht so lange im Visier wie du jetzt scheinbar. Es ist mir erst vor kurzem zugetragen worden. Aber mich hat es auch sofort reingezogen und zwar aus folgendem Grund. Es geht um einen Mord, den Gypsy Rose Blanchard im Alter von 23 Jahren an ihrer Mutter organisiert haben soll. Die ist nämlich mit einigen Messerstichen getötet worden und es wirkt wie ein hinterhältiger Mord, zu dem sie ihren Freund, ihren damaligen Freund angestiftet hat. Man muss sich aber die Hintergründe anschauen, um darüber sich ein Bild machen zu können. Und zwar hat dieser Fall weltweit Schlagzeilen gemacht, einfach weil ihre Mutter an dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gelitten haben soll, was eine Art von, ja, ich glaube, die Leute wollen Aufmerksamkeit haben und sich eben so ein bisschen in den Mittelpunkt spielen, ist meine Ansicht davon. Und die hat über Jahre hinweg ihre Tochter nämlich krank gemacht, ihr Medikamente zugeflößt, ihr über eine Magensonde diese Medikamente zugeflößt und so dafür gesorgt, dass nach außen der Eindruck erschien, dass dieses Kind Krebs hat, dass dieses Kind nicht laufen könnte und zahlreiche weitere Erkrankungen eben mit sich zieht. Und ja, hat sie so in einer Art Gefängnis gehalten, aus dem sich Gypsy Rose eben dann befreien wollte.
Ja, das ist total krass, wenn man sich das überlegt, ne? Zumal sie ja so jung war, als die Mutter damit angefangen hat, die das, glaube ich, aus so einer psychischen Störung rausgemacht hat, ne? Weil es ja tatsächlich ein Krankheitsbild ist, dass sie dann auch selber dann nicht genau wusste, was ist eigentlich mit ihr los, ne? Es wurde dann auch darüber um das Geburtsdatum, glaube ich, gelogen oder sie wusste gar nicht genau, bin ich jetzt wirklich krank und hat natürlich das dann für bare Münze genommen, ne? Was ihre Mutter ihr von klein auf erzählt hat.
Ja, vor allem hat sie sich ja wahrscheinlich auch lange krank gefühlt, dadurch, dass sie ihr Medikamente hat geben können und dieses Kind das nicht mitbekommen hat über diese Magensonde, sind ihr zum Beispiel die Zähne ausgefallen und solche Sachen. Also der ging es dann durch diese Medikamente auch entsprechend schlecht Und so weißt du natürlich gar nicht, was mit dir passiert und bist entsprechend schockiert, wenn du das dann irgendwann rausfindest.
Wie geht denn die Doku jetzt daran? Also welche Perspektive wird gewählt? Wer kommt da zu Wort? Und wo sind wir eigentlich jetzt auch im Zeitverlauf dieses Falls, Gypsy Rose?
Gypsy Rose ist ja, das kann ich vorwegnehmen, zu einer Haftstrafe verurteilt worden von 8 Jahren und danach auf Bewährung freigekommen. Ich glaube, damit spoilere ich nicht, weil das wissen wahrscheinlich auch die meisten in irgendeiner Form. Und diese Dokumentation setzt vor der Bewährungsanhörung an. Also wir haben 18 Monate telefonische Gespräche mit ihr ins Gefängnis geführt. Und einen Tag vor dieser Bewährungsanhörung kommt sie eben vor die Kamera und schildert nochmal ihre Perspektive zu diesem ganzen Fall. Und sie ist natürlich nicht die Einzige, die zu Wort kommt. Das muss man ganz deutlich auch sagen. Sondern der Vater beispielsweise kommt zu Wort, der Großvater kommt zu Wort, ihre Stiefmutter kommt zu Wort, Kinderärzte oder ihr zentraler Kinderarzt kommt zu Wort. Es werden ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven gewählt, um diesen Fall zu beleuchten.
Ich finde den Fall so spannend, weil ja eine ganz komplexe Frage dahinter steht. Also die Frage, kann eigentlich ein geplanter Mord Selbstverteidigung sein? Und inwieweit kann man sowas rechtfertigen? Inwieweit so, kann sowas strafmildernd wirken oder auch nur moralisch? Ne? Also ich glaube, viele können wahrscheinlich dann das verstehen, ihre Tat, was sie natürlich immer noch verurteilenswert macht. Hast du da für dich schon irgendwie einen Zugang zu dieser Frage oder sogar eine Antwort gefunden?
Ja, ich möchte da ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf geben, weil man sich dann ja, also es ist ein Mord, ne? Das zu rechtfertigen ist irgendwie schon schwierig in irgendeiner Form. Aber diese Doku ergreift insofern Position, als dass halt das Krankheitsbild der Mutter und das Verhalten der Mutter sehr, sehr intensiv geschildert wird. Also sie steht ganz oft in so einer Opferposition da, weil sie halt nicht wusste, was mit ihr geschieht. Wenn auch die Verwandten schildern, wie das Kind eben immer weiter abgeschirmt wurde, wie sie selbst von außen gesehen haben, dass da irgendwas nicht stimmen konnte, aber sie nicht so genau wussten, was da eigentlich das Problem ist, wird natürlich sehr arg Partei für Gypsy Rose ergriffen, was ich insofern schwierig finde, als dass ihre Mutter sich natürlich nicht mehr verteidigen kann. Das ist irgendwie ein bisschen problematisch. Aber es ist natürlich sofort das Ding. Ne? Also du hast das Gefühl, du kannst verstehen irgendwo, dass sie sich daraus befreien wollte. Das ist keine Frage. Wer würde das nicht wollen?
Ich bin ja auf den Fall auch aufmerksam geworden, weil der auch so Hollywood-mäßig klingt. Vom Ablauf, dass er tatsächlich auch schon verfilmt wurde. Ne? Es gab vor ein paar Jahren tatsächlich eine Serie, die eben diesen Fall erzählt hat, und auch mit den Namen, mit Patricia Arquette, also Oscar-Preisträgerin Patricia Arquette als Mutter. Und dann gab es vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, diesen Film Run mit Sarah Paulson, wo ein sehr, sehr ähnlicher Fall erzählt wurde von einer Mutter, die ihre Tochter krank hält und nach außen den Eindruck erweckt, dass sie halt eben bettlägerig ist und nicht ins normale Leben irgendwie finden kann. Und irgendwann steigt halt das Misstrauen bei der Tochter und versucht sich tatsächlich dann zu befreien. Also auch ein spannender, haben das natürlich ein bisschen als Thriller erzählt, aber der Fall bietet natürlich auch diese Ansatzpunkte.
Ja, ich finde es bei der Serie, die ja wirklich konkret Bezug darauf nimmt, insofern schwierig, als das ja wirklich unmittelbar nach der Verurteilung oder zumindest nicht lange danach dann gedreht wurde. Und wir hatten das Thema schon ein paar Mal, so ein gewisser zeitlicher Abstand ist, glaube ich, nicht schlecht, um irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen reflektieren zu können, was da eigentlich gerade passiert ist.
Wie hast du das wahrgenommen, also gerade wenn du sagst, von wegen, das war vielleicht zu früh, jetzt haben wir ja diesen Abstand mit dieser Doku. Nutzt die Doku diesen Abstand gut und wie sensibel wird dieses Thema, was ja eine Menge Facetten hat, wie wird das erzählt, deiner Meinung nach?
Das Spannende an der ganzen Sache ist, dass eben so viele verschiedene Perspektiven eine Rolle spielen. Also du hast natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Großvater des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird an Gypsy, das kommt noch dazu, und dass sie den Großvater dann direkt vor der Kamera mit diesen Anschuldigungen konfrontieren. Und du hast im Anschluss direkt wieder die Reaktion, die dann Gypsy geschildert wird, über das Telefon in die Haft. Also du hast so eine Unmittelbarkeit, die bei so einem Thema, glaube ich, sehr, sehr dankbar ist, weil du dir dann automatisch selbst ein Bild machen kannst. Also mir hat die Doku gut gefallen, einfach weil so viele verschiedene Perspektiven gewählt werden. Aber wie ich bereits schon gesagt habe, ich finde es schwierig, dass die Mutter sich nicht verteidigen kann, weil weil du ja wirklich konkret durchgehend auf einer einzigen Person rumhackst und eben diese Position nicht mehr einholen kannst. Also von daher, es ist ein spannender Fall, der auch sehr, sehr reflektiert aufgearbeitet wurde. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Geschichte, wo automatisch viele Fragen eben offen bleiben.
Und die bleiben, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter offen, ne? Weil es auch schon die Ankündigung gab, dass es eine zweite Staffel dieser Doku-Reihe geben wird, weil die Geschichte von Gypsy Rose geht ja weiter tatsächlich.
Ja, genau. Eine zweite Staffel, die sich dann eben mit der Zeit nach der Entlassung beschäftigen soll.
Ja. Ja, ist auch faszinierend. Es war ja auch in den USA, glaube ich, noch ein größeres Thema als hier. Und ich hatte auch gesehen, dass die auch mittlerweile, ich glaube, bei TikTok irgendwie 9 Millionen Follower hat, Gypsy Rose. Es ist schon faszinierend, wie das dann auch weitergedreht wird. Und ich habe dann immer auch so ein ungutes Gefühl, ist jetzt jemand, der in einer absoluten Extremsituation war oder so, trifft der dann auch danach immer noch die richtigen Entscheidungen? Und inwieweit wird das vielleicht auch ausgebeutet, wenn man halt diese Geschichte erzählen will? Und gibt es da auch Berater, die sich da vielleicht auch dann eben mit nicht unbedingt den besten Absichten bereichern.
Ja, aber das hast du immer in solchen Situationen, also zumindest in solchen extremen Situationen. Ich muss da immer an den Fall Natascha Kampusch denken. Ja. Gut, das ist jetzt kein Mordfall, aber sie war ja trotzdem im Anschluss ausschließlich für diese Thematik irgendwie bekannt und war auch nur für diese Thematik in den Medien. Dann gab es einen Film, dann gab es ein Buch, dann gab es 10 Jahre später nochmal ein Buch. Und das ist so ein Teufelskreis, aus dem sich die Leute, glaube ich, auch nur sehr, sehr schwer wieder befreien können. Weil ein Leben lang immer darauf reduziert zu werden, ist, glaube ich, auch nichts, was auf Dauer dann glücklich macht.
Die Doku-Reihe Der Fall Gypsy Rose Blanchard ist bei Wow ab jetzt verfügbar.
Ich bin nicht sicher, Micha, ob ich dir diese Frage schon mal gestellt habe. Aber falls ja, musst du sie mir jetzt nochmal beantworten. Wie leicht erschreckst du dich denn eigentlich?
Es geht tatsächlich. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich ja auch manchmal Pause drücke, wenn da irgendwelche Jumpscares kommen, ob da irgendwas dabei ist, was ich irgendwie deutlicher erkennen sollte. Ich bin nicht besonders schreckhaft, aber es gibt schon Filme und Serien, wo ich danach im Flur mal das Licht brennen lasse.
Ach so, und du drückst in den Horrormomenten auf Pause, damit du dich besser mit der Situation anfreunden kannst?
Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich hatte mal, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ich hatte mal diese Frage, die ich mir gestellt habe. Ich glaube, da haben wir in der Halloween-Folge drüber gesprochen. Wenn es einen bestimmten Jumpscare gibt, wo irgendwie eine Fratze erscheint oder sowas, und ich habe das ist ja nur ganz kurz, ein Bruchteil einer Sekunde, überlege ich, ob ich das mir nochmal anschauen sollte, ob da irgendwelche wichtigen Hints dabei sind, die für die Handlung, für die fortlaufende Handlung wichtig sein können.
Schon mal gesagt, dass ich dich merkwürdig finde.
Das hast du mehrmals gesagt. Nicht nur während dieser Podcast-Aufnahmen, wenn ich das hinzufügen darf.
Ja, das kann durchaus sein, aber ich find's weird. Aber naja, okay, gut, danke, dass wir drüber gesprochen haben.
Das war eine neue Folge von Eugen Stream. Oder wolltest du auf irgendeine Serie hinaus?
Warte, lass mich kurz überlegen. Ja, doch, die nehmen wir noch mit. Das war nämlich mein eigentlicher Punkt. Wir reden jetzt über Them, The Scare, 8 Folgen ab 25.04. bei Prime Video verfügbar. Und Micha, es ist die zweite Staffel, zwar eine Anthologieserie, aber trotzdem bereits die zweite Staffel. Und deshalb stelle ich an dich natürlich zum Anfang hin die Frage, um was geht es denn in dieser zweiten Staffel?
Diese Staffel von Them spielt 1991 in Los Angeles und die schwarze Community wird erschüttert durch eine sehr, sehr bizarre Mordserie, wo Leichen ganz, ganz grotesk entstellt werden mit Dutzenden von Knochenbrüchen, besonders drapiert werden am Tatort, und die afroamerikanische Polizistin Dawn versucht, diesen Fall aufzuklären, und das ist nicht allen Leuten in der Polizeibehörde recht, dass sie da von einem Serienkiller ausgeht. Gleichzeitig wird ein zweiter Handlungsstrang erzählt, und da geht's um den jungen Edmund, und der träumt davon, Schauspieler zu werden. Ist aber ein sehr, sehr seltsamer Typ, so ein Einzelgänger, und bei dem scheint sich langsam so Realität und Wahnvorstellungen zu vermischen. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, hängen diese beiden Fälle miteinander zusammen? Und wenn ja, wie?
Was ich spannend finde, ist, Horror kann ja zum einen natürlich die Intention haben zu unterhalten, kann auch ausschließlich die Intention haben zu unterhalten, kann aber natürlich auch in irgendeiner Form Wissen oder Inhalte vermitteln. Wenn du dir jetzt diese Serie anschaust, was würdest du sagen, wie viel geschichtlichen Input bekommen denn die Zuschauer möglicherweise auch beim Gucken?
Ja, das war von Anfang an so in dem Grundkonzept von Them mit eingebaut, dass es eine Horrorserie ist mit mit Anspruch und auch so einem gesellschaftskritischen Element da drin. Also Little Marvin ist der Showrunner. Ich hatte ihn tatsächlich damals auch für unsere Hefte zu Staffel 1 interviewt. Und er hatte schon damals gesagt, dass das so eine Anthologieserie werden soll. Also heißt, in jeder Staffel gibt es einen neuen Fall, es gibt neue Figuren und ein neuer Aspekt. Und er hatte sich als Oberthema, ist er damals, als es dann um diese ganzen, ich glaube, George Floyd war damals so der Auslöser, aber es gab da eine Reihe von Vorfällen, wo Polizisten eben Afroamerikaner drangsaliert, schikaniert und teilweise dann auch eben getötet haben. Und das hat bei ihm so den Wunsch ausgelöst, diesen Terror, der auf Minderheiten ausgeübt wird, davon zu erzählen, aber halt im Gewand einer Horrorserie. Also diesen alltäglichen Horror praktisch zu überführen in einen übernatürlichen Bereich. Insofern, ja, man kriegt was mit über die Geschichte. Es geht da speziell auch jetzt bei der zweiten Staffel, bei The Scare, geht es um diesen Rodney King-Vorfall. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, ja nicht, weil das tatsächlich schon Anfang der 90er war, aber das war damals ein großer Vorfall, wo es Videoaufnahmen gab von einem halben Dutzend Polizisten, die auf einen schwarzen Verdächtigen eingedroschen haben, also wirklich übel eingedroschen haben. Das kam dann auch vor Gericht und es hat tatsächlich auch damals wirklich Rassenunruhen in Los Angeles ausgelöst.
Finde ich eine tolle Art und Weise, solche Inhalte wirklich dann eben zu vermitteln, weil Horror irgendwie was ist, wo man das nicht unbedingt vermuten würde. Kannst du vielleicht zu dieser Persona irgendwie noch was sagen? Weil ich hatte so das Gefühl, Little Marvin sollte man kennen, aber ich kannte ihn überhaupt nicht. Also ist das tatsächlich jemand, den man kennen sollte?
Nee, das ist tatsächlich eher so ein Spätstarter, der halt immer auch irgendwie privat geschrieben hat, hat er auch damals erzählt im Interview, aber sich dann erst sehr spät getraut hat, eben dann auch in Scheinwerferlicht zu treten oder zu sagen, wie das ist jetzt mehr als ein Hobby, hat dann auch in der Werbung gearbeitet und so und hatte dann eigentlich so seinen großen Durchbruch mit Them gehabt. Das spielte ja interessanterweise dann in den 50er Jahren. Also da ging es dann um eine Familie, um eine schwarze Familie, die von den Südstaaten, die halt noch ganz anders geprägt waren, dann eigentlich in den Norden gezogen sind, auch nach Los Angeles. Und dachten eben, ihr Leben verändert sich dort sehr viel ins Bessere, sind dann auch aber in ein Viertel gekommen, was halt hauptsächlich eine weiße Nachbarschaft war. Und da ging es dann auch um dieses Albtraumhafte hinter dieser sonnigen, pastellfarbenen Fassade. Also da gab es auch schon diese Brüche. Nee, Little Marvin musst du, glaube ich, nicht unbedingt kennen, aber jetzt der Showrunner oder Co-Showrunner und hat sich halt diese ganze Serie ausgesucht, wo er eben sich diesem Thema widmet.
Müssen wir natürlich die Horrorfans da draußen auch noch so ein bisschen abholen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie gruselig das ist? Sind da wirklich Horrorelemente, die dann auf Jumpscares oder sowas basieren? Oder wie wird das umgesetzt?
Ja, hast du auf alle Fälle. Du hast schon auch wirklich Momente und Sequenzen, wo der Puls hochgeht, ne? Was dann teilweise auch so ein bisschen so Slasher-Anleihen sind. Das sind ja diese Filme, so 70er, 80er, 90er Jahre, so Freddy Krueger und Halloween, wo praktisch ein Einzelner mit einem Messer sich irgendwie durch Reihen von Opfern metzelt. Also eher praktisch als nicht zu stoppende Tötungsmaschine. Und da hast du halt eben auch diese bestimmten Momente, wo Leute alleine zu Hause sind oder vielleicht doch nicht alleine zu Hause sind. Und du hast halt immer die Frage von wegen, ist das jetzt einfach ein durchgedrehter menschlicher Täter oder ist da doch was Übernatürliches dabei? Und die Serie lässt dich sehr lange im Unklaren, was es nun sein kann. Übrigens auch wie in Staffel 1.
Anthologieserien hatten wir zuletzt ja einige. True Detective war, glaube ich, das letzte, über das wir gesprochen haben. Das lebt jetzt von dieser super krassen Besetzung, auf die jedes Mal dann setzen. Wie ist das jetzt in dem Fall? Kennen wir die Darsteller? Wer ist da alles dabei?
Also wer Staffel 1 gesehen hat, jetzt wird's kompliziert. Wer Staffel 1 gesehen hat, der kennt auf alle Fälle die Hauptdarstellerin, die weibliche Hauptdarstellerin. Das ist Deborah Ayorinde. Und die spielte auch schon in Staffel 1 mit. Allerdings in einer völlig anderen Rolle, weil es spielte ja auch 4 Jahrzehnte früher. Das ist also ein bisschen so ein Ensemble, wie es zum Beispiel bei American Horror Story gemacht wird. Ne? Da hat ja auch Ryan Murphy diese Horror-Anthologie-Serie, wo es auch in jeder Staffel ging es um ein anderes Horror-Thema, was zu unterschiedlichen Zeiten spielt. Trotzdem hatte er ein Ensemble von einem halben Dutzend Darsteller, mit denen er besonders gerne dreht, die aber dann unterschiedliche Rollen gespielt hat. Also auch da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Das ist eine, die man vielleicht von daher kennt. Dann in den Nebenrollen wird es eigentlich eher ein bisschen interessanter. Du hast da Pam Grier dabei, die spielt die Mutter der Hauptfigur. Die kennt man auch, große, eigentlich Ikone des afroamerikanischen Kinos der 70er Jahre. Und hatte dann noch mal ein Revival gehabt als Jackie Brown. In dem Tarantino-Film hat sie die Haupt- und Titelrolle gespielt. Also die könnte man kennen. Und dann ist zum Beispiel noch Wayne Knight dabei. Den kennt man tatsächlich eher so aus diesen Hollywood-Filmen, Hollywood-Produktionen in Nebenrollen. Bei Jurassic Park hat er mitgespielt, bei Seinfeld hat er eine wiederkehrende Rolle gemacht. Aber es sind jetzt nicht die großen Namen. Es ist jetzt nicht wie bei True Detective, wo wirklich so die A-List-Stars sich die Klinke in die Hand geben.
Und jetzt zum Abschluss natürlich immer noch mal die Frage, wie hat es dir denn gefallen? Kommt es an die erste Staffel ran? Würdest du da den Daumen nach oben geben?
Ich habe ja tatsächlich mit Staffel 1 auch so ein bisschen meine Probleme gehabt, weil mir das zu lang war. Das waren damals 10 Folgen, was für mich völlig überdimensioniert war für die Geschichte, die da erzählen wollte. Jetzt sind 8 Folgen. Also vielleicht war ich nicht der Einzige, der da so ein bisschen damit gehadert hat, wie lange so eine Serie sein sollte. Ich finde das Setting schon mal super. 1991, das heißt, das ist genau meine Zeit, was auch so die Musik, du hast halt auch eine Menge Hip-Hop und R&B-Musik aus dieser Zeit, die damit mit eingewoben wird. Und ich finde halt diesen Handlungsstrang der Polizistin so ein bisschen, das hat man schon mal gesehen. Also auch, dass sie dann gegen diese Widerstände in der Polizei ankämpfen muss, natürlich mit latent rassistischen weißen Kollegen, mit denen sie arbeiten muss. Da ist jetzt, sind jetzt wenig Zwischentöne, sondern es ist dann relativ erwartbar, wie es halt damals in der Polizei aussah. Ich finde dann eigentlich den anderen Handlungsstrang spannender mit diesem, was hat es mit diesem Edmund auf sich, der Schauspieler werden will, aber anscheinend irgendwie langsam verrückt zu werden scheint. Inwieweit hängt das mit dem anderen Fall zusammen, mit diesen Leichenfunden? Insofern, ja, gucken, auf alle Fälle ist das eben wirklich eine Serie für Fans von Horror mit Hirn. Das kann man schon mal sagen. Also weil eben diese sozialkritischen Komponenten halt auch immer wieder dann eben zutage treten.
Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, die zweite Staffel von Them ist ab dem 25.04. bei Prime Video verfügbar. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und Micha, mir ist gerade etwas aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich habe unsere Bibi und Tina-Liste nicht fortgeführt.
Und wir hatten eigentlich einen ganz guten Lauf die letzten Folgen, ne? Dass wir einmal mindestens Bibi und Tina untergebracht
haben. Ja, und ich habe es auch traurigerweise, hatte ich eine Steilvorlage vorliegen, weil Phil Laude hat ja auch in Bibi und Tina mitgespielt. Und ich habe diese Steilvorlage nicht genutzt.
Mitgespielt und mitgesungen. Ist mir so in Erinnerung geblieben.
Ja.
Kennen die Filme ja auch durch meine Mitbewohner.
Durch deine Mitbewohner, ach schön. Durch die jüngeren Mitbewohner, nehme ich mal an.
Die
jüngeren
Mitbewohner.
Du kannst es ruhig offen sagen, dass du die selber gut findest, weißt du? Das ist dir keiner böse, ich bin mir ganz sicher.
Die Filme, ich muss sagen, bei der Musik sind echt ein paar coole Sachen dabei. Filme würde ich mir jetzt nicht selber einlegen, die VHS-Kassetten, aber bei der Musik waren echt coole Sachen dabei, die ich immer noch gerne höre.
Ja,
auf unserer gemeinsamen Familienplaylist sind die sozusagen drauf.
Ja, kann ich gut verstehen. Sind schöne Lieder. Ja, auch mit Emilio Sacraia, der jetzt auch selber schon Alben rausgebracht hat. Also sie haben sich da gute Leute.
Emilio Sacraia ist ja übrigens jetzt bald bei Sing Meinen Song dabei.
Ach echt? Das ist an mir vorbeigegangen. Ehrlich? Ja. Ach cool. Die suchen sich aber auch, die sind aber mittlerweile auch so ein bisschen am Rande dessen angekommen, was sie noch nehmen könnten, weil alle waren schon mal da, ne? Habe ich so den Eindruck.
Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, das wird wieder eine Staffel, wo ich wieder öfter einschalten werde. Ich war die letzten Staffeln so ein bisschen raus, weil das nicht ganz so meine Sachen waren, aber da sind ein paar coole Leute dabei diesmal.
Peter Maffay, glaube ich, habe ich am Rande
mitbekommen. Peter Maffay ist dabei, den meinte ich jetzt weniger. Aber ist ein ganz gutes Line-Up, das macht Hoffnung.
Ja, also Sing Meinen Song. Für alle, die Interesse haben, haben wir hier auch nochmal einen Seitenverweis gegeben. Ansonsten haben wir natürlich in 2 Wochen wieder neue Streaming-Highlights für euch dabei. Freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Und genau, lasst uns ein Abo da, dann seid ihr auch auf jeden Fall dabei, wenn eine neue Folge erscheint. Und Instagram, allyoucanstream_podcast, auch nochmal hiermit gesagt. Genau, und dann freuen wir uns, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.